SharePoint-Podcast, Ausgabe 320 vom 20.03.2015. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 320. Folge des SharePoint-Podcasts, heute am Sophie-Tag. Die Sonnenfinsternis ist vorbei. Wir hatten hier in Berlin optimales Wetter für die Sonnenfinsternis. Strahlend blauer Himmel, keine Wolken und eine wunderbar scheinende Sonne, die vom Mond verdeckt wurde. War schon ein wenig komisch. Um 10.50 Uhr, wo sozusagen die maximale Verdunklung erreicht war, sich dann mal draußen umzusehen. Es ist nicht dunkel, aber es ist natürlich deutlich weniger hell und es gibt ein sehr merkwürdiges Licht, was man normalerweise nicht gewohnt ist. Ja, es war schon spannend. Ich habe mir die Sonnenfinsternis natürlich nicht direkt reingeguckt. Ich habe natürlich auch keine Sonnenfinsternisbrille, auch die aus 1999 ist irgendwie weg, nicht mehr aufzufinden. Und habe mich dann an meine guten alten Grundschulseiten in dem, wie hieß das damals, Naturkundeunterricht oder sowas, erinnert, wo wir einfach eine Pappe genommen haben mit einer Stecknadel, ein Loch reingepiekst haben und dann quasi per Projektion durch dieses kleine Löchlein die Sonne auf ein Papier projiziert haben. Und da konnte man wunderbar den über die Sonnenscheibe wandernden Mond sehen. Ja, so viel zur Physik im Alltag und zum Basteln. Und Basteln ist auch ein Thema, was uns heute beschäftigen wird, nämlich Basteln in professioneller Form. Und das nennt sich dann Startup. Gute Überleitung. Ja, CeBIT, genau. Ich war gestern und am Dienstag auf der CeBIT, habe mich dort einen Tag schwerpunktmäßig zu Microsoft und Social Business umgeschaut und am zweiten Tag eben gerade zu Internet of Things und zu Startups. Und was ich da alles erlebt habe und was auch Markus Ratz erlebt hat, das hört ihr gleich in dem Gespräch, was ich mit Markus geführt habe. Denn wir haben uns wie im letzten Jahr wieder auf dem Microsoft-Stand getroffen, uns eine halbe Stunde hingesetzt und uns gegenseitig unsere Erlebnisse um die Ohren gehauen, sozusagen. Ja, nein, war total spannend. Also der gestrige Tag, muss ich sagen, war einer der spannendsten CeBIT-Tage der letzten Jahre. So viele coole Sachen, die man da gesehen hat, hat sich echt gelohnt. Aber dazu gleich mehr. Zuvor aber noch ein kurzes Feedback zum Thema Live-Broadcasting von der CeBIT mit der Spreaker-App. Das hat ja auf dem Barcamp in Berlin ganz gut funktioniert. Aber von der CeBIT mit Einschränkungen. Das Problem ist, da herrscht so ein Wildwuchs von WLANs und sonstigen Datenwolken, Strömen, Wellen, die da rumkrassieren, dass ich es mehrfach versucht habe, aber keine vernünftige Verbindung dahin bekommen habe. Und insofern habe ich es am ersten Tag gelassen. Am zweiten Tag habe ich es einmal von draußen probiert und da ging es sehr gut. Da ist auch ein Kurzbeitrag rübergekommen. Das ist das eine, also technisch funktioniert das prinzipiell super von Spreaker-Seite aus. Ist es halt nur die Frage, wenn ich über drahtlose Verbindung, WLAN oder LTE gehen muss, dann muss halt die Verbindung funktionieren. Und das hatte ich noch nicht so hinbekommen. Über Kabel wäre das sicherlich überhaupt kein Problem gewesen. Ja, und das zweite Problem ist, entweder gehe ich dahin und mache Podcasts oder ich gehe dahin und schaue mir interessante Lösungen an. Das beides zugleich geht nicht, ja, weil es ist einfach technisch gar nicht umsetzbar. Ich könnte dann sicherlich ein paar Podcasts machen, aber ich könnte mir bei weitem nicht so viele interessante Lösungen, Aussteller und sowas anschauen, weil das einfach organisatorisch gar nicht zu regeln ist. Ich habe mich dann dafür entschieden, mir lieber viel mehr anzuschauen und dann in der Zusammenfassung euch darüber zu berichten. Aber das muss man auch als Erkenntnis mal fürs nächste Mal sich überlegen, wenn ich also wirklich von so einer Veranstaltung wieder live podcaste, dann definitiv entweder zu bestimmten Zeiten, aber auch definitiv mit Timeslots, die nur dafür reserviert sind. Interessante Erkenntnis davon. Technisch, wie gesagt, kein Problem. Und insbesondere wird das auch noch toller und einfacher, weil gestern Spreaker eine überarbeitete App für iOS veröffentlicht hat. Also auf dem iPad und auf dem iPhone gibt es eine neue App, nennt sich jetzt Spreaker Studio und ist wesentlich hübscher geworden als die bisherige Aufnahmeoberfläche. Man kann da auch Jingles einspielen und sowas. Tolle Sache, wird also auch hier bei uns im Podcast definitiv in Zukunft eine Rolle spielen. So, aber jetzt wird es Zeit für den kuschelig-lauschigen Zebel 2015 Talk mit Markus Ratz und mir.
Hallo Markus.
Hallo Michael.
So, wir sind mal wieder nach einem Jahr auf der CeBIT. Leider diesmal ohne Chris Müller, der ist in der Schweiz geblieben, nichtsdestotrotz. Du bist ja heute da gewesen, gestern schon da gewesen, machst wieder Microsoft Standdienst.
Ja, genau. Und das heißt natürlich, dass ich im Wesentlichen auf dem Stand festgenagelt bin und den ganzen lieben langen Tag über Power BI rede. Das ist im Moment ganz klar das angesagteste Thema.
Ist jetzt auch ja verfügbar, ne? Wir hatten es im Podcast noch besprochen, ja. Jetzt verfügbar. Wie kommt das an?
Es kommt super gut an. Ich bin wahnsinnig überrascht, wie viele Leute damit schon gearbeitet haben. Am Anfang, die erste Preview, konnte man sich ja nur runterladen, wenn man eine amerikanische E-Mail-Adresse dahinter hatte. Ja, und das haben trotzdem ganz viele Leute gemacht. Man merkt diesen unglaublichen Impuls, der von allem ausgeht. Gib dem Deutschen etwas umsonst. Und er wird es sofort verwenden und er wird es ausquetschen, wie es nur irgendwie geht. Und probieren, wie weit er damit kommt. Und das machen die Leute gerade exzessiv. Und es ist doch so, wir stehen an einem Stand, wo ganz groß SQL-Server oben drüber steht. Übrigens ein interessanter Medienbruch bei Microsoft, denn eigentlich gibt es ja keine Produkte mehr. Ne? Da hat man offensichtlich in letzter Sekunde sich doch entschlossen, die ganzen Leute, die alle sehr stark auf Produkte im Kopf noch fixiert sind, abzuholen und über den Stand SQL-Server drüber zu schreiben. Und das ist natürlich ein Magnet erster Güte. Alle kommen an und sagen, ich habe SQL-Server. Und ganz ehrlich, an diesem Stand bestimmt geschätzt über 75% aller Anfragen über Power BI. Ja, was überhaupt nicht den Einsatz in der Realität widerspiegelt, muss ich sagen. Also das nicht, aber das Interesse ist gigantisch. Ja.
Ich denke auch, das wird in Zukunft, wenn die Möglichkeiten jetzt da sind, verfügbar, getrennt von dem anderen, ganz
getrennt von interessant Office, werden. Ja, also genau, das wird wahnsinnig interessant werden. Im Moment die Preview, die jeder benutzen kann auf powerbi.com, sich einfach schnell anmelden, kann allerdings weniger als das Power BI, was es bereits schon gibt. Also das ist ein kleiner Mangel an Features, da sind viele sehr traurig drüber, aber ich habe hinter den Kulissen erfahren, das wird in Indien entwickelt und wenn das 200 Leute nicht schaffen, dann machen das 600 Leute und das wird ein enormes Tempo aufnehmen.
Wer sich dazu mehr anhören will, kann ja die vorletzte Ausgabe des Podcasts reinhören, da haben wir ausführlich drüber gesprochen. Da hattest du übrigens mir auch gesagt, zum Thema Azure ML, Machine Learning, prädiktives Vorhersagen von Ausfällen von Fahrstühlen, kann man sich hier anlassen. Ich war am Dienstag
bei
hier.
ThyssenKrupp Elevators.
Bei ThyssenKrupp Elevator, ja. Man musste dort auch feststellen, ich bin ja diesmal, weißt du, 10 Jahre machst du einen Podcast und peng, schon kriegst du auf der CeBIT einen Presseausweis.
Kaum machst du mal einen Podcast, ja.
Musste feststellen, dass es einerseits ganz nett ist, weil man hat irgendwie kommt schneller rein und an manchen Stellen geht es auch schneller. Hat aber auch einen echt negativen Nachteil, weil plötzlich sagt man, Sie sind von der Presse, mit Ihnen darf ich gar nicht reden, Sie müssen sich an den Pressesprecher wenden und dann, also das hat so seine Vor- und Nachteile. Genau. Ja. Aber ich habe hab mir das angeguckt, das ist ja genauso, wie du es beschrieben hast, auch eine schöne App dazu, war richtig cool. Ja, und ich war, wie gesagt, ich war 2 Tage hier, ich war am Dienstag hier. Hatte so das Pflichtprogramm. Ich war auf dem Social Business Forum, was ja hier die ersten 3 Tage stattfand. Hatte da auch eine Panel-Session zum Thema, welches ist die beste Infrastruktur für ein modernes Intranet. War sehr interessant, würde ich mal sagen. Also ich war so da mit dem Schwerpunktthema SharePoint und da waren noch 3 andere dran, die überwiegend das Thema hatten, so nicht SharePoint.
Ah, so.
Und da kamen dann also auch so ein paar Äußerungen dazu, wo das war. Ich fand es trotzdem spannend. Ich habe mich nachher mit dem Martin Seibert unterhalten. Der ist, die machen Confluence Atlassian, diese Wiki-Geschichte. Mit dem habe ich mich sehr intensiv unterhalten. Wir haben ein Gespräch mit ihm aufgezeichnet für einen anderen Podcast. Und wir werden da sicherlich mal zusammensetzen und mal so abgleichen, wann braucht man denn wirklich noch ein Wiki. Er meint natürlich, wann brauchen wir überhaupt noch einen SharePoint, aber gut, das sind die grundsätzliche Ansichten, die da aufeinander zukommen. Dann bin ich hier am Microsoft-Stand ein bisschen rumgelaufen. Das hat sich auch ein wenig verändert, ein bisschen anders aufgestellt. Die haben eine schöne Office-Ecke eingerichtet, wo diesmal nicht. Also wir waren immer früher die PSCs, die sozusagen als Pre-Sales-Consultant vor Ort standen und dann gesprochen haben. Diesmal sind Caroline Rünger, Peter Fischer, also diejenigen, die bei Microsoft SharePoint und Office machen und verantworten, direkt vor Ort und man kann mit ihnen reden und sie erklären ihre Produkte. Also haben sie so gut gemacht. Und um die Ecke gibt es freien Kaffee aus der Nespresso-Maschine. Also auch das ist da. Also war toll. Ich habe auch wieder viele interessante Gespräche getroffen. geführt. Und ich habe, das muss ich mal sagen, ich habe Holger Dietz getroffen.
Ja, auch ich mit Begeisterung. Ein alter Bekannter.
Ja, und mit Holger habe ich 2006 zusammen mit Moritz Berger hier auf der CeBIT den ersten CeBIT-Auftritt gehabt. Und wir haben dort, Holger hat, glaube ich, Infrastruktur und sowas gemacht. Ich hatte SharePoint und Moritz hat BI gemacht oder umgekehrt. Ja. Wir waren die drei, die hatte zum ersten Mal so außen an der, am Rand positioniert. Ach. Und das war echt cool, also ihn mal wieder zu treffen.
Schön, so, und man heute, hat sich keine Ehrenmedaille verdient.
Ja, und heute bin ich den zweiten Tag hier und hatte mir eigentlich vorgenommen, heute mal nicht zum Thema Office, Microsoft, SharePoint unterwegs, sondern mal einfach zu gucken, was sonst noch auf dieser CeBIT ist.
Sehr gut.
Die hat sich ja doch verändert. Also wenn du hier morgens ankommst, dann ist ja recht ruhig geworden. Ja. Lustig sind die Männchen von der, vom Verkehrsverbund hier, die am U-Bahnhof stehen, alle mit großen Ballons und Achtung,
kein Ticket,
Ticket nicht mehr enthalten. Aber mit so riesengroßen Ballons laufen die da rum.
Ja, ja.
Herrlich, ja.
Also man kann nicht sagen, man hätte sie übersehen.
Nein.
Das ist sehr gut organisiert.
Genau. Ja, ja, und dann habe ich gesagt, ich gehe heute mal über das Thema, weil die Messe hat ja auch so zwei Schwerpunktthemen, Startups und Forschung und Internet of Things. Und bin dann heute wirklich mal auch in diese Hallen gegangen und muss sagen, also ich glaube, es war so in den letzten Jahren eine der interessantesten CeBITs, die ich überhaupt mitgemacht habe, weil da so viele tolle, interessante Sachen bei sind. Du siehst hier bei mir, ich habe hier einen dicken Stapel Papier mitgenommen, ja, weil ich mir von überall Karten mitgenommen habe. Und das ist, also gerade wenn du durch die Internet of Things Halle gehst, hier Halle 16, Code N, da gab es auch so verschiedene Wettbewerbe, da sind 50 verschiedene Firmen, so ganz kleine Startups, haben also zwei Würfel, auf denen sie hier, in der Regel stehen da irgendwelche kleinen Apps rum, kleine Smartphones oder ein Raspberry oder ein Arduino, und die bieten halt irgendwas an. Viele bieten IoT-Plattformen an, also Plattformen, mit denen du alles vernetzen kannst als Service. Dann haben die aber auch total so wunderbar so kleine Sensoren, die schon fertig sind, die du überall mit reinpacken kannst. Einen habe ich gesehen, das hattest du mir, glaube ich, neulich im letzten Podcast auch erzählt, wo der eine Kunde einfach Handys in den Container reinschmeißt, damit er ihn tracken kann.
Genau.
Die stellen also auch solche, allerdings jetzt für einen kleineren Bereich, so Nearfield Communication und Bluetooth-Dinge halt. Die kannst du dann Sachen reinschmeißen und hast dann entsprechende App, die dir sagt, wo die ist. Ja. Oder da gab es auch eine, die mit NFC-Tags Inhouse-Navigation ermöglicht.
Wo ist Raum 17?
Genau. Das ist genau, kannst du so einen NFC-Tag haben oder zum Beispiel für unser eins, wenn du das Parkhaus gehst, kannst du einfach einen Barcode, scannst dir das ein und dann, wenn du die App hast und das Parkhaus quasi über diese App kartografiert ist, dann hast du quasi eine Inhouse-Navigation, die dich dann genau zu deinem Parkplatz wieder zurückführt.
Mit GPS kann es ja wohl nicht sein.
Nee, mit GPS geht es nicht, sondern mit NFC oder mit iGebiet jetzt, also Bluetooth oder halt diese Funktionalität.
Faszinierend.
Und können das machen. Also das war schon interessant zu sehen. Ja, und dann waren also, was mich also noch ganz besonders überrascht hat, ist, dass diese Art des Messebesuchs auch sehr ablastig ist. Ja?
App-lastig. App-lastig oder ablastig?
Es hat was von Apps, weil du gehst hin an den Stand, fragst, was macht ihr hier? Die können dir das in 3 bis 5 Minuten erklären und du hast es verstanden. Und mehr machen die auch nicht.
Ja, versuch das mal an Microsoft-Stand.
Genau, versuch das mal an
irgendeinem. Wie viele Tage haben Sie denn?
Was macht ein SharePoint? Mach das mal so in 5 Minuten, ne? Das geht gar nicht. Ja. Du kommst extrem schnell durch die Halle durch. Ja? Dann hat er das erzählt, kann das noch ein bisschen zeigen, vielleicht nochmal eine Kundenstory. Bei vielen sagst du, der ist unser Prototyp. Ja? Mhm. Du siehst unheimlich viele Arduinos, Raspberries und sowas alles. Also wirklich.
Die Things sind überall. Sagst,
die haben eigentlich bloß die Idee, klöppeln dann fertige Technologie zusammen. Bisschen noch dran geschraubt.
Meistens Cloud dran geschraubt, genau.
Ja, alle Cloud sowieso alles. Ne? Und ohne Cloud kannst du da gar nichts machen.
Eben.
Ja, und das war und was dann noch interessant ist, wenn du sagst, okay, hast du mal eine Visitenkarte zum Mitnehmen, damit ich mal, und du guckst drauf und sagst, oh, auch aus Berlin.
Ja.
Also ich glaube, ich habe jetzt ungefähr 10 bis 15 in der Größenordnung von Visitenkarten, alles aus Firmen von Berlin, die irgendwo als Startup da sind, die als Ausgründung von der Uni Potsdam oder sonst wo sind, Fraunhofer-Institut. Die können wir alle mal, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, vielleicht mal so ein bisschen eine andere Veranstaltung zu machen.
Genau, ein paar so Maker-Den.
Maker-Den.
Eine Höhle für Schrauber.
Maker-Den, Stichwort. Heute Morgen, Hauptbahnhof Berlin, ich ein bisschen früher da, dachte, geh noch mal so einen traditionellen Zeitung, da gucken wir, ob es an Computerzeitschriften geht.
Ja.
Ich komme da hin, eine ganze Reihe von Zeitschriften, Maker, Make, Raspberry Pi, Arduino, ungefähr 10 Schreiben. Ich habe heute... Du wirst es kaum glauben, ich habe heute ein Elektor in der Hand gehabt.
Oh.
Kennst du Elektor noch?
Also, mein Vater hat den immer gelesen.
Ja. Das war die Zeitung, die wir vor dem Krieg gelesen haben. Und es war nicht der Zweite Weltkrieg. Nein. Elektor, der sich auch mit dem Thema Mikrocomputer beschäftigt. Und nach dem Elektor habe ich meinen allerersten Computer gebaut. Einen 6502 Einplatin-Computer, wo man die Platinen noch löten musste, also ätzen musste, bestücken musste, zusammenbauen musste. Hatte ein 7-Segment-8 Anzeige-Display, so eine 16er Hex-Dezimal-Tastatur. Man konnte nichts Vernünftiges mitmachen, aber es hat unheimlich Spaß zu bauen. Und das sieht man jetzt überall wieder.
Denselben Spaß haben die jungen Leute immer noch. Nur, dass die Geräte dann plötzlich gleich WLAN können.
Ja, WLAN, Bluetooth. NFC. Und du guckst, wo denn? Ach da, ja, tatsächlich. Alles drauf.
Aber ach, jetzt habe ich es verschluckt, Entschuldigung.
Ja, wie viele Jugendliche da auch sind, gerade in diesen Forschungs- und Entwicklungshallen, die von den Unis kommen, die dort sehr viel auch mit 3D-Druckern gemacht haben, gibt es gar nicht so viele zu sehen, aber gerade so in diesem Bereich war viel. Und was ich gesehen habe, ich muss jetzt mal hier kurz blättern, ich weiß nicht, du bist da gar nicht so viel rumgekommen, ne?
Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, an meinem Stand, wenn ich gefragt habe, wo ich kaum wegkam, wenn ich gefragt habe, wo muss ich hingehen, wo ist es wirklich interessant, es haben alle, auch die knochentrockensten Businessleute, haben gesagt, geh in die Start-up-Hallen. Das ist faszinierend, das sind tolle Geschichten, tolle Bilder, tolle Leute. Also man muss wirklich sagen, die Szene hat die Cebit auf eine charmante Art übernommen. Es sind also nicht mehr nur die Asiaten mit ihren totschicken Devices und sondern es ist wirklich, wirklich Grips da, es sind Ideen da.
Ich finde sie jetzt gerade nicht hier, aber das war eine App und zwar aus der Schweiz gebaut. Das ist ein Parkplatzmanagement. Da kannst du über die App Parkplätze reservieren lassen. Und die kommen aus der Schweiz, in Zürich, die haben ja alle so immer komische Namen.
Ja, mal durch.
Aber ich habe sie, die gibt es in Zürich und wo gibt es sie noch?
Berlin?
Ja! Und ich habe einen Gutschein. Genau, ich habe nämlich einen
Gutschein für einen Parkplatz. Ein das kann ja wirklich viel wert sein.
5 Euro ist der wert und kann mich damit anmelden und kann dann, ich finde diesen Gutschein bestimmt auch nochmal wieder, einfach kommen. Hier, Parku heißen die.
Park U. The Parking App.
Und damit kannst du quasi an angeschlossenen Parkplätzen vorher sagen, ich will nicht in die Stadt fahren. Okay, guck mal, wo ist ein Parkplatz frei? Kannst dir dort einen reservieren lassen für einen bestimmten Zeitraum. Dann wird über die App auch komplett das Geld abgebucht und an den Zeugen. Also in Berlin machen sie es viel mit Parkhäusern, aber in Zürich und so weiter machen die es auch mit Privaten, die zum Beispiel Parkplätze auch frei haben und die sagen, kannst du bei mir dann einen Parkplatz mieten und rechnen dann mit den Anbietern, das zum Beispiel auch über das Ding ab. War also war auch richtig eine interessante Sache.
Probier das auch. Leider wieder keine App für Windows Phone, aber natürlich Android, iPhone.
Ja, Android, iPhone. Wobei, man muss auch schon sagen, du triffst ja auch immer wieder auch auf Azure, ist also auch mittlerweile überall bekannt. Du findest auch Leute, die auch noch OneDrive mittlerweile arbeiten. Ja. Also auch weniger natürlich in Startups, aber ist sicherlich bekannt und gucken auch immer mehr darauf. Also definitiv.
Ja.
Da macht Microsoft schon eine ganz gute Sache. Aber es ist halt eben so, Android und iOS sind dann halt immer auch die Stärken, die da finde ich.
Absolut.
Aber das war schon... Das war schon interessant. Was habe ich hier noch
du bist
so?
Ich ja mal, völlig begeistert.
Ja,
ich habe also, das kann man jetzt leider nicht sehen. Ein unglaublicher Haufen an bunten Papieren liegt hier vor uns mit verrückten Firmennamen.
Genau, hier auch nochmal was so ein bisschen auch in deine Datenrichtung geht.
Ja.
Das war die Wikibox. Das ist im Grunde genommen auch so ein Raspberry
Box. Box natürlich mit 2x.
Ja,
ne? Das ist ja altmodisch.
Diese Box macht Protokollierung von Fertigungsprozessen. Also die hatten da als Demo ausgestellt einen Lego-Roboter, der den Rubik's Cube sozusagen wieder aufgelöst hat.
Ja.
Die Schritte, die er dahin gemacht hat und auch die haben da so eine Erkennung gehabt mit Infrarotlampe und so weiter, das alles haben die protokolliert und das wurde quasi in diese Wikibox, ein Raspberry Pi mit Industriedesign, per Bluetooth übertragen und der speichert dort die Daten, die aus diesem Produktionssystem kommen, in einem Semantik-Wiki, in diesem kostenfreien Semantik-Wiki-Edition und da gehen die nachher drauf und machen dann entsprechende Big Data Mining, Auswertung. Und werten raus, um dann zu sagen, wann ist zum Beispiel die Erkennungsrate bei dem Infrarotsensor schlecht. Und haben gesagt, zum Beispiel dann, wenn Leute mit dem Handy kommen und fotografieren wollen und der Schärfesensor per Infrarot darauf geht und dann sozusagen die Infrarotlampe da.
Dann bildet. Wissen Sie, dann geht's nicht. Wer misst,
kann man nur sagen. Oder beim Fraunhofer Institut, da hatten sie ein Personenerkennungssystem.
Oh, das Ganze heißt Shore Detection of Faces and Facial Expressions.
Ja, genau, da ist es, genau, Shore. Ja, und das ist auch sehr interessant gewesen. Da hast du eine Kamera, die erkennt dein Gesicht und macht dann, sagst du, bist männlich, du bist ältere Zielgruppe und gibt dir noch so 4 verschiedene Sachen, bist du hungrig, traurig, fröhlich oder zornig oder überrascht. Und das Interessante daran ist, die hatten eine große Auswertung, wo wir sagen konnten, die Besucher, die bei uns am Stand waren, die waren heute überwiegend männlich und so weiter und so fort. Aber diese Kamera, die nimmt das Bild, die Software der Erkennung und Auswertung läuft auf der Kamera und überträgt aber von der Kamera auf die Auswertung nur die Metadaten, und keine Fotos. Komplett gesichert, das Ganze ist zertifiziert mittlerweile hinsichtlich Zugriffssicherheit und Sicherheitsstandard und überträgt ja im Grunde nicht mehr die Fotos, sondern nur noch die Metadaten, um dann eben für dich Auswertung zu machen.
Denn jetzt ist es so, wir haben hier bei Microsoft am Stand Jack Wolfskin, die einige interessante Dinge zeigen. Jack Wolfskin hatte ja mal ein intelligentes Shop-Regal. Da ging es darum, dass man eben, ein Regal hatte. In dem Regal war versteckt eine Kinect, man hat sie kaum gesehen. Und die Kinect hat Gesichtserkennung gemacht. Das heißt, wenn du ein bestimmtes Produkt aus dem Regal, also ein Regal genommen hast, hat die Kinect zurückgemeldet. Hast du gelächelt, hast du dich gefreut oder hast du nicht? Und das muss ich gestehen, hat offensichtlich bei vielen Leuten einen negativen Eindruck hinterlassen, sodass es jetzt, also einfach dieses Gefühl, der beobachtet mich, jetzt wird es ein bisschen anders gemacht. Zwar wird man beobachtet, aber nicht mehr das Gesicht, sondern es wird einfach beobachtet, wo greift man hin, welches Produkt fasst man an, was sieht man sich an, und jetzt erscheint dann sofort, wenn man das Produkt anfasst, erscheinen andere Kaufvorschläge, Zubehör zu dem Produkt auf Bildschirm rechts und links neben dem Regal. Das ist natürlich sehr viel praxisrelevanter und auch sicherlich ein schöner Gag, der den Leuten nicht so wehtut.
Haben Sie bei Jack Wolfskin nicht auch eine Socke mit...
Die Socke, die berühmte Socke of Things. Die Socke of Things misst deinen Fußabdruck. Also du ziehst diese Socke an, dann läufst du damit auf einem Laufband ein wenig, und das ist ja für so einen Dauerläufer wie mich eine schöne Sache. Ich muss sonst mal meine 2 Jahre alten Schuhe mitbringen, wenn ich mir neue Schuhe kaufe. Eigentlich soll ich es jedes Jahr machen. Dann bringe ich meine Schuhe mit, und die guten Laufschuhhändler können am Abdruckmuster auf der Sohle erkennen, was ich für ein Läufer bin, und empfehlen mir genau den richtigen Schuh. Und wenn man so einen Verkäufer nicht hat, dann nimmt man diese Socken. Die messen einfach, wie ich gelaufen bin, und stellen fest, oh, ich habe eine leichte Schiefstellung, Spreizfuß, Senk, Hammerzehe und so weiter. Und dann kommen sofort auf einen Bildschirm auch die Schuhe, die genau für mich die richtigen wären. Das ist auch mal eine ganz wunderbare praxisnahe Anwendung.
In der Startup-Halle hatten Sie die Einlegesohle, die mit dem Smartphone gekoppelt war, und da konntest du dann die Temperatur deiner Einlegesohle schauen. Damit du nicht mit kalten Füßen läufst, bis 50 Grad. Also konntest du wirklich auf dem Smartphone, konntest dann sagen, okay, mach ein bisschen wärmer, und dann hat die so eingebaute Wärme, keine Ahnung, wie die Wärme erzeugt, weiß ich was, Heizdraht oder so, und dann rauchen dir dann die Füße.
Also es gibt hier eine Microsoft-Applikation, die kann man sich angucken zum Thema Gimmicks. Die läuft auf einer riesigen Bildwand. Offiziell ist es eine Internet of Things-Anwendung, die irgendeinen logistischen Prozess simuliert. Um genau zu sein, kann einem kaum jemand erklären, wie diese sehr schön animierte Geschichte abläuft und was daran eigentlich Internet of Things ist. Aber was sie alle mit großer Freude machen, ist, sie haben auf ihrem Smartphone eine sogenannte Godfather-App. Und mit der können Sie wie Gottvater diese Animation stören, indem Sie auf einen Knopf drücken und plötzlich erscheint Spider-Man, geht da quer über den Bildschirm, oder es erscheint Batman, den kann man auch kommen lassen, oder für Mädchen, es erscheint The Last Unicorn in rosa mit einem Regenbogen drumherum. Zu einem beliebigen, in dieser Industriesimulation erscheinen dann diese Bilder da drin, und das ist eigentlich gerade im Vorstandskreis der Hit.
Hast du das von Talking Barbie gelesen?
Nein.
Das ist jetzt eine Barbie.
Ist sie mit Watson gekoppelt?
Nee, nicht mit Watson, aber mit irgendjemand anders, mit Barbie, mit Babsen oder so, keine Ahnung.
Und die macht Spracherkennung und merkt nicht, was du sagst.
Genau, aber das macht sie im Kinderzimmer und hört permanent zu. Ja? Da gab es irgendwie jetzt schon ziemlich Befindlichkeiten, wie kann dann eine Barbie-Puppe. Aber komischerweise in der Startup-Halle drüben, in der Halle, da war auch so ein Dino. Der macht genau das Gleiche, Kinderspielzeug, mit dem der redet mit dir, aber holt sich sozusagen die Antworten.
Aber ist ein Dino, ist nicht so gefährlich, weil die sind schon ausgestorben.
Ja, da merkst du, wo das Internet of Things kommt. Bei Fraunhofer habe ich es auch noch gesehen, OmniCloud, Secure and Flexible Use of Cloud Storage Services. Also dieses Thema, ich möchte schon Cloud benutzen, aber ich möchte was Sicheres haben. Und das habe ich mir angeguckt. Ich hatte ja hier im Podcast schon mal über OwnCloud berichtet, das ist ja eine Lösung. OmniCloud macht das noch ein bisschen anders. Und zwar nutzen die quasi sowas wie Dropbox, OneDrive, alle öffentlichen Speicher, da kannst du deine Daten ablegen, aber die schalten so einen Layer dazwischen, der das da alles nur verschlüsselt ablegt.
Ja.
Und zwar nicht nur einzeln, sondern die kannst du sogar verteilen, nur in einzelnen verschlüsselten Chunks und so weiter. Und du hast als Benutzer im Grunde genommen intern nur die, so ein normales Frontend, wo du sagst, okay, hier ist mein Filesystem, ich lege das da ab. Ja. Im Hintergrund nimmt die das dann aber, verschlüsselt das, legt es in Dropbox oder ins OneDrive ab.
Ja.
Und kann dir darüber auch wieder den Zugang geben.
Und ist das kostenlos? Oder
nee, das haben die gerade entwickelt und es wird wohl irgendwo jetzt so langsam in Marktreife überführt. Aber auch so ein System, wo du eben Cloud-Funktionen nutzen kannst, tatsächlich die Cloud nutzen kannst, aber beim Anbieter die Daten einfach total verschlüsselt abspeichert.
Wunderbar.
Und muss dann über, also auch ein interessanter Ansatz, das zu sehen.
Und was müsste natürlich dann mit direkter SharePoint-Online-Integration kommen, ne? Das wäre schon schön.
Ja, da hat er gesagt, mit SharePoint ist es so ein bisschen schwieriger, weil Aber ich meine, dadurch, dass sie jetzt OneDrive schon als Ablage unterstützen, stimmt, ist aber das OneDrive Classic, also nicht das SharePoint OneDrive, sondern das andere OneDrive, ist das wahrscheinlich auch noch eine Frage der Zeit, bis man das machen kann. Hier übrigens auch nochmal so eine kleine Anekdote am Rande. IT-Planungsrat, das ist ja mal in der einen Halle so der Ausstellung vom ich glaube, Bund gefördert, wo jedes Bundesland seine speziellen IT-Lösungen vorstellt, so weiter. Für Berlin gibt es eine Berlin-App, wo du Behörden, Sachen und so weiter können. War allerdings heute der Mann nicht da, konnte ich mir nicht nachgucken. Was aber da interessant ist, dass an den Ständen, an jedem Stand kannst du Blöcke und Kugelschreiber kriegen. Bei allen anderen Ständen, wenn du sonst rumgehst, kriegst du relativ wenig, hauptsächlich Gummibärchen.
Genau. Ja?
Aber da hatte jeder, Stifte und Blöcke.
Das Frank, ist doch
zielgruppenorientiert.
Verschlüsselungssicher,
ja,
zielgruppenorientiert, dauerhaft.
Noch. Was habe ich noch so Tolles dabei? Gucke mal nochmal durch. Ach ja, das, was mir auch gut gefallen ist, ist Roberta. Mm. Auch vom Fraueninstitut Lerne mit Robotern. Und zwar haben die so eine Ameisenstraße da gehabt, wo Kinder quasi Roboterprogrammierung lernen können anhand von Lego Mindstorms mit einem speziellen Set. Die haben so eine komplette Kiste da gebaut mit ein paar Ergänzungsteilen. Da sind so Mindstorms mit drin, da gibt es ein Anleitungsbuch drin. Das ist so für Schulen gedacht, die halt die Kinder über diesen Weg ein bisschen näher an die Robotik ranbringen müssen.
Und den ganzen Tag lang laufen da normalerweise Roboter eine Ameisenstraße entlang, nicht? Also
genau,
auf dem Stand.
Und du musst sie dann programmieren und ist so gedacht für Kinder von 5 bis 15.
Sehr schön.
Aber schon toll. Also wenn du siehst, wie viel da saßen, 6, 7 Kinder saßen da drin und die waren voll begeistert und programmierten da.
Hoffentlich eben auch ein paar Mädchen dabei. Ne?
Ja, das ist ja hauptsächlich das Mädchen.
Genau.
Und die haben auch gesagt, ich habe mich mit der einen Dame da vom Fraueninstitut unterhalten und die sagt, es ist total interessant zu sehen, wie Mädchen und Jungen unterschiedlich daran gehen. Ja. Ja. Die Jungen, ja, cool, komm, mach mal hier, und die Mädels erstmal so ein bisschen strukturierter, was kann das, was geht da, wie sieht es auch so hübsch aus und so weiter.
Ja.
Naja, bei Samsung, ja, habe ich hier Halle 2, riesengroße Monitor mit so Shop-in-Shop-System.
Ja.
Da haben die also einen riesengroßen Monitor und du hast dann eine kleine App auf dem Smartphone und kannst auf dem großen Monitor einen Schuh anzeigen lassen und auf dem Smartphone hast du den Schuh nochmal und du kannst auf diesem Tablet diesen Schuh größer ziehen.
Oh.
Das ist eine riesen Auflösung. Du kannst also wirklich bis auf den kleinsten Hacken, den kannst du einen Bildschirm auf diesen riesengroßen Monitor rausbringen.
Okay.
Wahnsinn. Ja, also das da. Oder 8K-Fernsehen.
8K,
also nicht mehr 4K, Ultra HD. Das ist so riesig, dass du, da haben sie als Demo, haben die dann auf einem riesengroßen Bildschirm im Grunde genommen ein Fußballspiel laufen.
Ja.
Und du kannst einfach dann ein Viertel des Bildschirms ausschneiden, um ein normales Fernsehbild zu kriegen. Das ist schon Wahnsinn. Also es ist Wahnsinn, was hier auf dieser Messe los ist. Ich muss sagen, die CeBIT hat sich da echt gut positioniert.
Ja, und morgen jetzt, kann man ja noch hingehen.
Morgen kann man noch hingehen, aber ich glaube nicht, dass ich es heute noch rauskriege, den Podcast, aber wer nicht dabei war, wir sammeln zusammen. Man schmeißt uns jetzt gleich hier raus.
Genau.
Wir müssen gehen, aber du bist ja morgen noch hier.
Ich bin morgen noch hier und ich würde einfach sagen, ich bin nächstes Jahr auch wieder hier. Es ist zwar immer wieder schmerzhaft, die Stimme leidet, man muss immer wieder dieselben Fragen beantworten, aber man trifft auch immer wieder dieselben Leute und das ist ja gerade schön. Also ich würde sagen, wer jetzt sieht, wie begeistert du auch aus diesen neuen Hallen gekommen bist, das ist eine schöne Werbung dafür. Die CeBIT ist nicht tot, die riecht noch nicht mal komisch.
Nee.
Es macht wirklich mal wieder Sinn, vorbeizukommen.
Haben sie gut gemacht. Markus, ich danke dir, dass du mir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und dann einen schönen Tag noch.
Jo, dann bis zur nächsten CeBIT im Jahre 2016. Aber nein, vorher werden wir bestimmt den Markus hier nochmal zum Thema BI haben, weil, wie gehört, BI wird immer interessanter und auf Office 365 auch noch spannender. Ich habe im nächsten Podcast auch nochmal etwas von der CeBIT dabei, ein Gespräch mit Martin Seibert. Mit dem habe ich mich über Confluence und Atlassian unterhalten. Also Atlassian ist die Firma und Confluence ist das Wiki dazu. Und es gibt dann auch nochmal das ein oder andere als Feedback aus dem Bereich SharePoint und Office 365. Aber das in der nächsten Ausgabe. Ansonsten Shownotes mit den ganzen Links findet ihr auf sharepointpodcast.de. Dort könnt ihr auch kommentieren. Wenn ihr auf iTunes abonniert habt, könnt ihr auch gerne mal in iTunes einen Kommentar hinterlegen. Das würde mich auch freuen. Und ansonsten vielen Dank fürs Runterladen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Sagt tschüss, der Michael Gret.
Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender.
Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.
Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.